Meine Frau konnte leider nicht mitkommen. Weil seit unsere Kinder aus dem Haus sind, versuchen wir, wenn es irgend geht, gemeinsam unterwegs zu sein. Das ist jetzt am Wochenende auch auf einem Seminar, das sie von unserer Tochter, von einem unserer Kinder geschenkt bekommen hat. Wir versuchen gemeinsam unterwegs sein, weil meine Frau ist so meine Lieblingsgemeinschaft. Also die OJC ist irgendwie auch klasse, bin ich auch gern. Aber meine Frau ist... hier kann ich das ruhig sagen. Ja. Auf jeden Fall. Meine Frau ist wirklich sehr, sehr besonders, einzigartig. Es gibt niemanden auf der Welt, gar niemanden auf der ganzen Welt, der es so lange mit mir ausgehalten hat, wie meine Frau. Seit über 40 Jahren ein Paar. Bei meinen Eltern bin ich nach 20 Jahren ausgezogen. Die haben es nur auf die Hälfte gebracht. War gut, aber nur die Hälfte. Unsere Kinder haben wir immer auch die Segel gesetzt. Also so lange hat es wirklich noch nie jemand mit mir ausgehalten. Und das hat ja ganz viel mit Hoffnung zu tun. Hoffnung stellt nämlich immer auch die Frage, wie werden wir zukunftsfähig? Wie können wir leben? Wie können wir auch miteinander leben? Hoffnung ist ja nicht nur eine Sache an mich selber oder an mich ganz alleine. Es geht ja nicht nur um meine Hoffnung, sondern auch um eine Hoffnung, die über mich hinausgeht, die größer ist, die ich mit anderen teile, die ich mit anderen belebe und die über mich hinausweist in eine Zukunft, eben auch für eine nächste Generation. Die OJC ist 1968 entstanden, mitten in den, man nennt sie die Studentenunruhen. Und diesen Studentenunruhen zugrunde lag ein großer Generationenkonflikt. Die Alten und die Jungen kamen nicht mehr miteinander ins Gespräch. Ich bin ein bisschen zu spät geboren für die 68er, ich gehöre da zur Spätlese eher dieser Generation. Aber als Teenager kann ich mich schon auch noch an heftige Auseinandersetzungen mit meinem Vater erinnern. Dieses Aufgenommen, mich hat dieses Flair immer angezogen, der 68er. Diese Auseinandersetzungen, dieses Ringen, einen Vater zu haben, der im Dritten Reich im Krieg war, Soldat war und der nicht Widerständler war, sondern einfach als Soldat. Es hat ein paar reife Jahre mehr gebraucht in meinem Leben, um zu verstehen, dass mein Vater, Jahrgang 26, 19 Jahre alt war, dann war der Krieg vorüber. Als 17-Jähriger in den Krieg gegangen ist oder gehen musste. Und auch nicht so ganz freiwillig. Es hat so ein paar Kurven bei mir noch gebraucht. Aber das war die Auseinandersetzung. Diese Generation, die so angeklagt hat, voller Schuldvorwürfe. Und beide Seiten haben die Verteidigungslinien hochgezogen. Und am Ende ist nur ein tiefer Graben zwischen den Generationen übrig geblieben. Und die Hoffmanns, Irmeland Horst-Klaus Hoffmann, sie hatten diese große Gabe, die junge Generation, der jungen Generation Raum zu geben. Es lag irgendwie an mir, als unser Gründer Horst-Klaus Hoffmann seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, eine kleine Rede zu halten. Und ich habe ihm dann gesagt, ich glaube, du und Irmela, er hatte die besondere Gabe, dass auch wenn eine junge Generation ihre Fragen frech und dreist und unverschämt und oft auch aggressiv gestellt hat, dass ihr diesen Fragen immer Raum gegeben habt. Weil ihr wusstet, dass auch eine frech und unverschämt gestellte Frage trotzdem eine berechtigte Frage ist. Vielleicht kann man den Ton noch ein bisschen, am Ton noch etwas arbeiten, aber die Frage ist trotzdem berechtigt. Das war ihre große Gabe, das Generationengespräch in Gang zu bringen. Seit meiner eigenen Lebensmitte beschäftige ich mich selbst immer wieder mit diesem Thema der Generativität. Wie können Generationen miteinander gewinnbringend ihren Weg gehen? Gemeinsam ihren Weg gehen. Ich glaube, wenn es um darum geht, aus Hoffnung Zukunft zu machen, dann geht es ganz wesentlich um die Frage des Miteinanders der Generationen, weil wir einander vielleicht mehr brauchen, als wir das im Alltag immer schnell mal irgendwie ahnen. Ich möchte heute Abend an einer kleinen Geschichte wieder aus dem Alten Testament entlang gehen, 2. Könige 6. Das ist eigentlich ein Generationengespräch. Ich lese die Geschichte dann immer so ein bisschen Stück um Stück, Satz für Satz und mache so ein paar Anmerkungen dazu. Es gibt sozusagen in dieser Geschichte zwei Protagonisten. Das eine ist der Elisa, ein schon in die Jahre gekommener Prophet, alt meint erfahren, bewährt, ausgerüstet mit Weisheit und Gelassenheit. Das ist die Chance des Alters. Aber vielleicht auch manchmal, ich weiß es nicht ganz genau, behaftet mit der Gefahr, starr zu werden, müde zu werden, vielleicht auch resigniert oder Altersangst. Und dann gibt es auf der anderen Seite gibt es die Prophetenjünger. Noch ist gar nichts passiert, aber schon dieser Titel ist brisant. Ob sich die Jungen immer als Jünger verstehen wollen? Die Jünger sind ja die Schüler, die nachfolgen einem Meister oder wem auch immer irgendwie. Das ist manches Mal ganz schön brisant sein sozusagen. Und doch, die Wirklichkeit des Lebens ist ja so, dass wir alle, auch die Alten, die Altgewordenen, wir stehen ja alle sozusagen auf den Schultern einer Generation, die vor uns gewesen ist. Egal wie alt wir sind, die Jungen und die Alten. Wir haben alle eine Generation vor uns gehabt, auf deren Schulter wir stehen oder sitzen. Das Gute ist, wenn man auf der Schulter sitzt, wenn ich meine Enkelkinder hier auf der Schulter mittrage, was ich so langsam versuche zu vermeiden, so klein sind die dann immer und damit auch nicht ganz so leicht, aber wenn es mal so ist, dann sehen die weiter als ich sehe. Und trotzdem werden sie auch von mir dann getragen. Also das eine hat mit dem anderen auch etwas zu tun. Prophetenjünger. Alt und jung, das wird dann deutlich, brauchen einander. Und ich bin fest überzeugt, als unsere Kinder so langsam erwachsen wurden, das sind jetzt alle hoch in den 30ern, aber als sie so langsam erwachsen wurden und für ihre Wege und dann habe ich eines Tages zu ihnen gesagt, dass ich glaube, dass jetzt die Zeit anbricht, wo ich, bisher haben sie mich gebraucht, aber wo jetzt die Zeit anbricht, dass ich sie brauche. Ich habe ihnen gesagt, ich werde künftig in meinem Leben wohl nicht mehr wachsen können ohne euch. Jetzt werde ich euch brauchen. Ich werde euch brauchen. Also wir brauchen einander, um weiterzuwachsen. Ab und zu braucht sie auch noch mich. Ist auch schön. Versuch mal mit 6 Fragen an diesen Versen entlang zu gehen. Die erste Frage lautet, darf der Raum zu eng werden? Da heißt es, die Prophetenjünger sprachen zu Elisa, siehe, der Raum, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu eng. Mit den Generationen ändern sich die Dinge. Die Erwartungen, die Hoffnungen, die Herausforderungen, die Herangehensweisen, die Vorstellung von der Zukunft, die Rahmenbedingungen, alles Mögliche. Und einer gesunden, jungen Generation wird dann der Raum zu eng. Ist ganz in Ordnung, dass der Raum irgendwie zu eng wird. Und ich frage mich dann, wenn ich das so lese, wie hat wohl Elisa über diesen Raum gedacht? Wo er gedacht hat, er kommt. Mir hat er auch gereicht. Mir reicht er immer noch. Was soll das? Der Raum zu eng. Mann, wollte ich mal alles anders. Für mich genügt es doch auch. Kann doch auch euch genügen. Ich weiß es nicht. Die Alten fragen sich schnell, wenn der Raum der Jungen zu jung, zu klein und zu eng wird. War das bisher alles falsch? Das habe ich in der Gemeindearbeit mehrmals erlebt. Wenn wir etwas verändert haben, dass dann immer schnell die Frage aufkam, war es denn bisher falsch? Dann immer versucht zu sagen, ja, das ist die Frage jetzt, die sich stellt. Sondern die Frage ist, was wird nach vorne? Was ist jetzt und morgen gut und hilfreich? Das ist kein Urteil über das, was war. Hat das bisherige nicht genügt? Habe ich doch so eingesetzt? Und was auch immer. Manchmal stellen sich Christen den Glauben und das Leben in der Kirche und wie so eine Linie vor, auf der man liniengetreu, möglichst liniengetreu zu gehen hat. Aber das Bild der Linie ist nicht das Bild der Bibel. Unser Glaube und unser Leben als Christen ist nicht, und damit auch das Leben der Generationen, ist nicht wie eine Linie. Heute Morgen in den Losungen hieß es, dass Gott den Weg zeigt. Der Weg, der Reg, im Neuen Testament Chodos. Der Weg ist das Bild. Und ein Weg besteht immer aus zwei Linien. Da drüben kann man, innerhalb dieser Linien kann man mal so ein bisschen auf der Seite und manchmal ein bisschen auf der Seite gehen. Aber man geht immer noch einen gemeinsamen Weg. Also die erste Frage ist die Frage, darf es das unter uns geben? Darf es das in Ihrer Gemeinde geben? Das in unserer Familie, in unseren Familien, wo auch immer wir sind, darf es das geben, dass der Raum zu eng wird. Weiter. Lass uns, sagen wieder die Jungen, lass uns an den Jordan gehen und jeder von uns soll dort einen Stamm holen, damit wir uns eine Stätte bauen, wo wir wohnen können. Zweite Frage, Neubau oder Ausbau? Es geht aus dem Text nicht so ganz hervor, an was die Jungen so gedacht haben. Dass wir eine Stätte bauen, wo wir wohnen können. Also haben sie gedacht, sie machen dann diese Propheten-WG, die sie da jetzt miteinander hatten, mit dem alten Elisa zusammen, machen sie noch ein paar Zimmerchen dazu oder renovieren die alten ein bisschen. Oder machen sie ihn, ich weiß es nicht. Aber das Entscheidende ist vielleicht dieses uns. Damit wir, lass uns eine Stätte bauen, damit wir dort wohnen. Also das Miteinander zu suchen. Nicht, bleib du mal auf deinem Alterssitz sitzen, alter Elisa. Hast ja alles gut gemacht bisher. Und wir bauen uns eine ganz neue Hütte und fangen die Geschichte von vorne an. Kirche und Gemeinde will immer auch ein Haus der Generationen sein, weil Gott uns zueinander gestellt hat und weil wir einander brauchen und weil wir miteinander bauen. Ein gemeinsames Haus. Dritte Frage, woran binden die Alten die Jungen? Also, diese Prophetenschüler kommen zu dem Elisa, sagen, du, die Hütte ist zu klein. Lass uns da was Neues bauen. Wie reagiert Elisa? Er sprach, geht hin. Also nicht haut ab, sondern geht hin. Also macht es. Führt euren Plan aus. Tut es. Echte Generationengespräche beginnen, wenn sie gesund sind, immer bei uns Älteren. Wir Eltern gegenüber unseren Kindern. Und wir öffnen den Raum des Generationengespräches. Als unsere Kinder langsam Stück um Stück ausgezogen sind, in Ausbildung und Schule und so, dann sagte meine Frau eines Tages zu mir, unsere Mittlere war dann gerade so Richtung, dass sie zum Studium abhaut, also aussieht, und dann sagte meine Frau eines Tages zu mir, du, wenn du mit der Maris irgendwie scheiße, wenn du noch was klären möchtest, dann tu es jetzt, bevor sie auszieht. Was soll ich noch klären? Ich war völlig überrascht. Manchmal überrascht sie mich, denke ich mir, was soll jetzt das? Aber es hat mich irgendwie ins Nachdenken gebracht. Und dann habe ich unsere mittlere Tochter in ein Café eingeladen, Ich sage, ich lade dich ein, wir gehen Kaffee trinken, ich habe mal so eine kleine Frage an dich. Und dann habe ich sie gefragt, wenn du jetzt ausziehst, frage ich dich mal, wie hast du unsere Familie erlebt? Und vor allem, wie hast du mich erlebt? Das fand ich jetzt erstmal nicht so lustig, die ganze Fragerei. Das ist ein bisschen verrumpelt, unvorbereitet. Aber wir sind dann, es war der Anfang eines längeren gemeinsamen Gespräches, das uns beide unglaublich gut getan hat. Und das auch, das mir geholfen hat und ihr geholfen hat. Dass sie auch sagen konnte, was ich schwierig fand in diesen Jahren und Jahrzehnten mit uns und mit mir. Was ihr nicht so leicht gefallen ist. Also sowas, dass sie sagte, uns Kindern allen ist immer, ist eigentlich schwer gefallen, dass es dauernd irgendwie, also das war so ihr Gefühl, dauernd irgendwie Menschen in unserer Wohnung gab. Dauernd mussten wir Rücksicht nehmen. Im Laufe des Gesprächs hat sie dann auch entdeckt, welche interessante Gesprächspartner durch unser Haus gegangen sind oder durch unsere Wohnung. Aber dieses Gespräch miteinander suchen, einander den Raum öffnen, das hilft uns, in einen nächsten gemeinsamen Schritt zu gehen. Elisa hat das Vertrauen. Er sagt ihnen, geht hin. Vertrauen ist nicht die Sicherheit, die man hat, sondern Vertrauen ist der Vorschuss, den man gibt. Das ist Vertrauen. Man hat keine Sicherheit, dass das gut geht, dass es klappt, dass es funktioniert, dass es auch so in meinem Sinne weitergeht. Ich habe das meiste, was ich leite in unserer Gemeinschaft, habe ich inzwischen an Jüngere weitergegeben. Und ich freue mich darüber. Und ehrlich gesagt, manchmal sitze ich auch daheim und denke, oh, ich versuche, diese Momente in unserer Küche und bei meiner Frau zu halten und nicht weiter nach außen zu tragen. Aber manches Mal, da muss ich auch schlucken und denke, Und trotzdem will ich das bejahen. Das war mein Wunsch, dass die Jüngeren das anpacken und leiten. Und sie machen es eigentlich auch gut. Und sie müssen ihre Erfahrungen machen und ihren Weg finden. Elisa hat Vertrauen. Geht hin, sagt er. Legt los und er gibt ihnen auch nicht noch 1000 Ratschläge mit. Geht hin, macht es. Ich finde das unglaublich hoffnungsvoll, wie Elisa sich hier verhält. Unglaublich hoffnungsvoll. Es muss von uns ausgehen. In unserer geistlichen Regel gibt es einen Abschnitt, der beschäftigt mich seit einigen Jahren. Und ich habe mir diesen Abschnitt auf einen Zettel herausgeschrieben. Da geht es um die verschiedenen Lebensalter. Und zu meinem Lebensalter steht unter anderem der Satz, wirst du älter, so sei großherzig mit den Jüngeren. Freue dich an ihnen und achte ihren Mut und ihre Entschlossenheit, den Mitweg der Gefährten zu wagen. Trage ihre Herausforderungen und Schwierigkeiten im Gebet. Ich habe mir diesen Satz herausgeschrieben und habe mir alle Namen dazu geschrieben, die jünger sind als ich in unserer Gemeinschaft. Das ist natürlich eine ganze Menge. Alle, die jünger sind wie ich. Und habe mir das auf meinen Schreibtisch gelegt, damit ich das jeden Tag, zumindest wenn ich zu Hause bin, jeden Tag sehe und für sie bete. Vierte Frage. Wollen wir gelingende Weggemeinschaft? Also ich sage, wir wollen Rüde oder Neuhüde oder wie auch. Lisa sagt, geht hin. Und einer dieser Jungen sprach, geh doch mit deinen Knechten. Und er sprach, ich will mitgehen. Und er ging mit ihnen. Eine ganz zarte Frage, die hier gestellt wird. Beliebe doch und gehe mit deinen Knechten, so könnte man das übersetzen. Sei so gut, würden wir vielleicht sagen. Sei so gut, komm einfach mit. Wie schön, wenn die Jungen nicht einfach losmarschieren, sondern versuchen, die Alten mitzunehmen. Und wie schön, wenn sich die Alten darauf einlassen. Ich will mitgehen. Mit meinem Weg, deinen Weg. Für Elisa hätte die Hütte vermutlich noch gereicht. Aber wenn sie für euch nicht reicht, dann gehe ich mit euch. Ich finde das manches Mal im Alltag gar nicht so einfach. Ich merke das in unserer Gemeinschaft ja auch. Die Jüngeren, die jetzt alles und für oder vieles eigentlich leiten, die allermeisten, die jetzt in der Leitung unserer Gemeinschaft sind, sind jünger wie ich. Und die haben gute Ideen auch. Manchmal denke ich auch, naja, wenn ihr wollt. Ich bräuchte es nicht, wenn ihr denkt, was auch nicht so, aber gut. Aber das reicht nicht, sondern ich muss mir immer wieder sagen, ich mache mich auf. Ich gehe mit ihnen ihre Wege und versuche mein Bestes dazu zu geben, dass das irgendwie auch was werden kann. Wenn die Jungen die Alten mitnehmen, dann dienen sie den Alten. Und wenn die Alten sich darauf einlassen, den Weg mit den Jungen zu gehen, und das nicht nur in der Theorie, sondern in den praktischen, alltäglichen Dingen, dann werden auch sie zum Segen. Keiner darf sein Ding ohne den anderen machen. Wir bleiben ein Leben lang aufeinander bezogen. Wenn auch in Unterschiedlichkeit. Benedikt von Nursia, der den Benediktinerorden da vor 1500 Jahren gegründet hat, hat dann eine, das heißt eigentlich gar nicht er, sondern eher seine Nachfolger, haben eine die sogenannte Benediktsregel hinterlassen. Und in dieser Regula Benedicti gibt es verschiedene Sätze, die ich ganz spannend finde. Und einen, den hat eigentlich meine Frau zutage gefördert oder mich darauf aufmerksam gemacht, der kommt zweimal vor an zwei wichtigen Stellen in dieser Regel. Und dann heißt der Satz ganz kurz, oder so ein Doppelsatz, die Alten ehren, die Jungen lieben. Also der Auftrag an die Jungen heißt, die Alten ehren, die muss man nicht lieben, das finde ich auch was Spannendes. Das ist übrigens jetzt mit den Eltern auch so. Ja? Also das Elterngebot in der Bibel, in den 10 Geboten, ist auch so. Die Alten ehren, man muss sie gar nicht lieben. Das ist manchmal nicht so einfach mit uns. Naja, die Alten ehren, aber die Alten sollen die Jungen lieben. Sie können jetzt mal, wenn Sie ganz unauffällig, wenn Sie Lust haben, können Sie mal rechts und links aus dem Augenwinkel gucken. Sitzt da jemand Älteres oder jemand Jüngeres neben mir? Könnten Sie mit der Regula Benedicti Ihren Auftrag annehmen? Ja. Fünfte Frage. Die Geschichte geht spannend weiter. Als Sie an den Jordan kamen, hieben Sie Bäume um. Gerade, ging sicher gut zur Sache, oder junge Männer? Und als einer einen Stamm fällte, fiel ihm das Eisen ins Wasser. Ich habe bloß noch den Stock in der Hand gehabt. Und er schrie, oh weh, mein Herr. Und dazu ist es noch entliehen. Fünfte Frage, darf was schiefgehen? Darf was schiefgehen unter uns? Dass es irgendwie nicht klappt. Bei allem Enthusiasmus, bei aller Begeisterung. Darf was schiefgehen? Bei unseren Kindern, bei den Jüngeren und vielleicht auch bei den Älteren. Darf was schief gehen? Was sind denn Fehler? Fehler sind Dinge, die irgendwie schief gehen, wo es irgendwie nicht so geklappt hat, wie ich mir es gedacht habe. Das ist die eine Seite eines Fehlers. Die andere Seite eines Fehlers ist die Chance, an eine Stelle zu gelangen, an die ich ohne diesen Fehler nicht gelangt wäre. An einen Lernort zu gelangen, an dem wäre ich ohne diesen Fehler nicht gelangt. Wir sollten einander gar nicht vor Fehlern schützen wollen unbedingt. Vielleicht vor den großen Groben, ist das gut? Wenn wir da einander helfen. Aber keine Angst vor Fehlern zu haben. Fehler sind eine Chance. Etwas zu lernen, füreinander, miteinander, aneinander. Wie machen wir einander stark und umsichtig und mutig und angstfrei und besonnen vorwärts zu gehen? Das hat etwas mit Hoffnung zu tun. So sehen wir Hoffnung in dieser Welt. Wenn wir in einer Welt, die so fehlerhaft ist und die so begrenzt ist, wenn es dort die Möglichkeit gibt, mit seinen Fehlern leben zu können, mit seinen Begrenzungen, mit all dem, was so schief geht im Leben, was so passieren kann, wie machen wir einander stark und fähig? Wie lernen wir, dass wir an den auftretenden Fehlern etwas lernen und dann weitermachen können? Sind wir, spreche ich nochmal uns Ältere an, sind wir da Vorbild drin? Spüren, erleben, erfahren unsere Kinder, dass auch wir Fehler machen und in der Lage sind, uns zu entschuldigen und zu korrigieren? Oder sind wir die, die alles vertuschen und schönreden oder was auch immer? Darf was schief gehen? Letzte Frage. Wozu ist der Alte da? Also jetzt ist die Panne passiert mit dem Ganzen, mit der Axt. Aber der Mann Gottes, Elisa, sprach: Wo ist Sinn gefallen? Und als er ihm die Stelle zeigte, schnitt er einen Stock ab und stieß dahin. Da schwamm das Eisen und er hob's auf. Und er sprach: Heb's auf. Da streckte er seine Hand aus und nahm es. Die große Stunde der Alten schlägt, wenn was schief geht. Dann sind sie gefragt, ganz besonders. Nicht in Konkurrenz zu den Jungen. Elisa hat nicht gesagt, ich zeige euch mal, wie Bäume fällen geht. Die Hände hochgekrabbelt, die Ärmel hochgekrempelt und gesagt, ich zeige euch das mal, euch Jungen, ihr habt da eh keine. Nee. Er hat auch keinen Tadel, als die Panne mit dem Eisen passiert. Sie sagt, Mann, ich hab's euch gleich gesagt. Wärt ihr zufrieden gewesen mit der Hütte, wäre nichts passiert. Selber schuld. Was auch immer. Keine Ahnung. Elisa wusste, mein Platz heißt jetzt, die Fehler, für die Fehler der Jungen gerade stehen und sie ausbügeln. Ohne zu jammern und zu zedern. Aber er macht das, das finde ich beachtlich hier, nicht in einem, naja, dann mache ich das halt für dich. Sondern er tut was und dann sagt er zu ihm, und jetzt fisch es heraus, wir machen es gemeinsam. Wir kriegen das gemeinsam in Ordnung. Meiner letzten Gemeindearbeit, schon über 20 Jahre zurück, ist eines Abends nach dem Teenagerkreis oder am Ende des Teenagerkreises, ist einer unserer Teenager aus der Gemeinde, der ist, ich weiß gar nicht mehr, was das war, auf jeden Fall war er ziemlich verärgert. Und der wollte schnell weg und ging durch die Tür, die aber eigentlich verschlossen war. Allerdings hat er das erst gemerkt, als er durch war. Also, so viel Energie hatte der Kollege da auf dem Lager. Also, das durch die geschlossene Tür sah natürlich für die Türe ziemlich schlecht aus. Der die Gruppe geleitet hat, Tobias hieß der, der die Gruppe geleitet hatte, der machte gerade so eine Schreinerausbildung, war also prädestiniert, das Ding wieder in Ordnung zu bringen. Diese Türe, die ziemlich lädiert war. Und mir hat es damals sehr imponiert, dass er nicht einfach diese Türe in Ordnung gebracht hat, sondern ein paar Tage später, vielleicht eine Woche oder zwei, ich weiß es nicht mehr genau, später, als der Teenager sich wieder etwas beruhigt und gefangen hatte, sozusagen, dann hat er den mitgenommen. Und sie haben gemeinsam diese Türe repariert. Er hat dem jungen Kerl eine Chance gegeben, seinen Fehler selber wieder gut zu machen. Und hat ihn dabei unterstützt. Das imponiert mir, hat mir wirklich sehr imponiert. Hoffnung und Zukunft. Darum geht es ja eigentlich heute Abend. Nur falls es noch nicht gemerkt haben. Also so, weil ich selber über alles andere rede irgendwie. Aus Hoffnung Zukunft machen. Ich glaube, dass wenn aus Hoffnung Zukunft werden will, die Generationen aufeinander angewiesen sind. Dass wir einander brauchen. Und dass wir das einander auch zeigen müssen. Und dass wir das miteinander auch wahrnehmen müssen. Das ist in der Familie so, das ist in der Kirche so. Dass wir miteinander, nur so wird Zukunft. Durch eine einzelne Generation allein wird keine Zukunft werden. Und da wird es mit der Hoffnung auch nicht so weit her sein können. Immer da, wo das Generationengespräch, und so fängt es in der Regel an, immer da, wo das Generationengespräch erliegt, 68, immer dort ist höchste Alarmstufe geboten. Immer dort wird es höchst gefährlich in unserem ganzen Leben, in all unseren Lebensvollzügen. Da, wo wir miteinander, mit Vertrauen, mit Offenheit, mit Ermutigung gemeinsam unterwegs sind in den Generationen, auch Sie hier in Ihrer Gemeinde, dort wird aus Hoffnung Zukunft werden. Ich lese Ihnen, weil ich meine Zeit schon gut ausgenutzt habe, lese ich Ihnen einen kleinen Abschnitt noch. Unsere geistliche Regel, die nicht nur für uns ist, die auch darüber hinaus sehr lesenswert ist. Ich kenne Hauskreise, die dann mit ihren Hauskreisen Abende bestreiten. Die geistliche Regel beginnt mit einem kleinen Gedicht. Und das möchte ich Ihnen zum Schluss vorlesen. Weil es ein Gedicht ist, das auch ganz viel, glaube ich, ganz viel mit Hoffnung zu tun hat. Gefährten des Lichts. Wo sind die Alten? Die Glauben haben wie tiefe Brunnen, die erfahren durften, dass die Quellen der Kraft selbst in glühender Hitze noch sprudeln, die in der Wüste versenkt und verdurstet und doch in der Nacht vom Tau des Lebens aufs Neue benetzt und erweckt wurden. Wo sind die Jungen, die unerschrocken Hoffenden, die ihre eingeborene Würde nicht fallen lassen, die sich der Resignation entgegenstemmen, weil sie noch in tiefster Nacht spüren, dass der Tag dämmern wird, die ihre Hände beten zum Kampf erheben, im Vertrauen, dass die Arme des Kommenden stark sein werden im Leben. Wo sind die Gefährten? Gemeinschaft der Beherzten, die alles riskieren und vertrauen, dass der Geist des Herrn, der den Tod überwand, leidenschaftlich in ihrem Leben wirken und sie zusammenschmelzen darf, damit keiner allein stehe, wieder das Dunkel und das Licht aufstrahle für viele. Diese Verse, diese drei Abschnitte sind wie eine mathematische Gleichung. Die Alten plus die Jungen ergeben die Gefährten. Die Glaubenden und die Hoffenden ergeben miteinander die Beherzten. Die mit der Erfahrung und die mit der Unerschrockenheit ergeben miteinander die Leidenschaft. Und so könnten wir noch mehr Dinge da herauslesen. Wir sind miteinander berufen, Gefährten des Lichts zu sein. Wir sind miteinander berufen, dass Hoffnung über unser Leben hinausgeht. Dass Hoffnung nicht nur unser Leben hell und fröhlicher und zuversichtlicher macht, sondern dass über uns hinaus Zuversichtlichkeit in dieser Welt wächst, in unserer Umgebung, in den Menschen, bei den Menschen um uns herum. Wir sind, wo wir miteinander unterwegs sind, berufen, dass auch Hoffnung auch Zukunft wird in Kirche und Gesellschaft. eigentlich nur den zweiten Abend ein bisschen anders enden wollen. Wir haben uns jetzt gar nicht abgesprochen, Entschuldigung. Ein bisschen anders enden wollen. Nicht mit einem Nachgespräch, so im Plenum, sondern ich würde Sie gerne jetzt so spontan einladen. Ich würde gerne jetzt beten, dann singen wir ein Lied.
Okay.
Super. Und dann würde ich sagen, ich weiß nicht, dann gibt es vielleicht nur irgendwelche Infos oder keine Ahnung, aber dass wir dann gleich zum Gespräch und zum Buffet und sowas übergehen. Ich würde Sie mal einladen, zu gucken, wer in diesem Raum heute Abend, also da gibt es ja mehrere wahrscheinlich immer, eine Person aufzusuchen, die älter ist als ich. Überlege, wie könnte ich die denn ehren? Vielleicht mit einem freundlichen Blick, einem Händeschütteln. Ja, gut, dass du da bist. Oder wie könnte ich die Jungen lieben? Such mir so einen und such mir so einen. Vielleicht wäre das mal ein Versuch wert. Lade sie herzlich dazu ein. Wenn sie einverstanden sind. Natürlich. Dann möchte ich gerne jetzt noch mit uns beten. Und wir danken, Herr Jesus Christus, dass du selbst das bist. Er möchte, dass es Hoffnung Zukunft wird. Damit sich das Leben öffnet, über uns hinaus und durch uns, für die nächste Generation. Dass wir Antwort geben können mit unserem Leben auf diese Frage, die schon Bonhoeffer gestellt hat, wie eine nächste Generation leben kann. Danke herzlich, dass wir auch miteinander unterwegs sein können. Und dass das jetzt und hier auch so ist. Und danke für den großen Gewinn, den du durch unser Miteinander unterwegs sein uns schenken willst. Segne uns diesen Abend. Segne uns alle Begegnungen. Wir danken dir für deine Freundlichkeit und Zuneigung, die jeder Generation gilt. Amen.